ARD. SWR Kultur. Forum.
Der Fall Pellicot. Hat die Scham die Seite gewechselt? Mit ihrer Autobiografie, eine Hymne an das Leben, die heute erscheint, bricht die Französin Gisèle Pellicot endgültig das Schweigen. Sie erzählt darin ausführlich von ihrem Martyrium, davon, wie ihr Mann sie 10 Jahre lang betäubt und dann im Internet zur Vergewaltigung angeboten hat. Er und seine 50 Mittäter wurden mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, aber auch nach dem Strafverfahren bleiben Fragen. Was hat dieses scheinbar monströse Verbrechen mit unserem alltäglichen Geschlechterverhältnis zu tun? Gibt es bei Männern ein Umdenken? Hat also die Scham tatsächlich die Seite gewechselt, wie Gisèle Pellicot selbst es formuliert und fordert? Und schließlich, was schützt Frauen vor männlicher Gewalt? Über all das wollen wir heute diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Ich bin Doris Maul und das sind meine Gäste. Isabel Beer, sie ist Investigativjournalistin und arbeitet unter anderem für das Reportageformat Steuerung F des NDR, also des Norddeutschen Rundfunks. Christoph May, Männerforscher und Gründer des Instituts für kritische Männerforschung. Und mit dabei außerdem die Sachbuchautorin, Feministin und Aktivistin Emilia Roig. Frau Roig, heute erscheint die Autobiografie von Gisèle Pellicot gleichzeitig in mehr als 20 Ländern. Und darin finden sich wirklich schwer auszuhaltende Passagen, wie zum Beispiel diese. Ich konnte mir nicht alles merken. Es war zu grob, zu heftig, zu viele Männer, zu viele Taten. So fiel mir wieder ein, wie eine Krone in meinem Mund bedrohlich zu wackeln begonnen hatte. Tatsächlich hatte die Krone unter dem heftigen Druck der Penisse nachgegeben, die man mir in den erschlaffenden Mund gesteckt hatte. Soweit also ein Auszug aus der Autobiografie von Gisèle Pellicot. Und daran anschließend gleich an Sie die Frage, welche Bedeutung hat es für den Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Ihrer Meinung nach, dass Gisèle Pellicot im Prozess und eben jetzt auch in ihrer Autobiografie so offen mit dem umgeht, was ihr widerfahren ist?
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass sexualisierte Gewalt auch konkret beschrieben wird. Sehr oft wird sexualisierte Gewalt auch diffus beschrieben. Es ist nicht so klar, was passiert ist. Auch die Definition von Vergewaltigung ist auch unklar geblieben in ganz vielen Fällen. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass diese Taten auch beschrieben werden, damit die Gewalt auch ersichtlich wird für alle Menschen, dass die Gesellschaft auch nicht verschont bleibt, dass wir eben mit dieser Gewalt konfrontiert werden, damit wir agieren können.
Herr May, Sie beschäftigen sich in Ihrem Institut für kritische Männerforschung mit Männerbünden, Männerfantasien und kritischer Männlichkeit und geben dazu eben auch Workshops. Hat das, was Gisèle Pellicot passiert ist, nämlich betäubt und anschließend von anderen Männern und von ihrem eigenen Ehemann zigfach zur Vergewaltigung angeboten zu werden, die Männer, mit denen Sie arbeiten, erschüttert, entsetzt, betroffen gemacht? War da Scham?
Ich meine, ich spüre immer sowas wie Scham in dem Raum, wenn ich auf Gisèle Pellicot zu sprechen komme. Natürlich müssen wir mit den Männern über sexualisierte Gewalt sprechen, natürlich auch über den Fall Pellicot und über Gewalt gegen Frauen und queere Menschen, über deren oft sehr gewaltvolle und sexualisierte Lebensrealitäten. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass eben die meisten Männer sich kaum auskennen mit diesen Lebensrealitäten von Frauen und queeren Menschen. Und gerade in diesem Fall von Gisèle Pellicot spreche ich mit den Männern darüber, dass dieser Prozess eben nicht nur gezeigt hat, dass die meisten dieser 51 Männer in einem Umkreis von wenigen Kilometern gewohnt haben, sondern dass sie eben auch aus allen sozialen Milieus und Berufsschichten stammen. Und dass eben dieser Satz, den sie geprägt hat, die Scham muss endlich die Seite wechseln, dass das an uns Männer gerichtet ist, dass wir das Problem sind, dass wir alle toxisch sind und dass wir uns alle eben schuldig machen, wenn wir uns hier weiter rausschweigen, blockieren, verharmlosen oder eben in diese unzähligen Abwehrstrategien gehen. Also ja, ich fordere die Männer direkt auf, darüber ins Gespräch zu gehen und eben nicht in die Abwehr. Ja, aber die Frauen, ja, aber die anderen. Also das darf nicht passieren.
Frau Beer, zusammen mit Ihrer Kollegin Isabel Ströh haben Sie seit 2022 schon ein internationales Vergewaltigernetzwerk im Netz aufgedeckt. Telegram-Chatgruppen mit Tausenden, zum Teil Zehntausenden Mitgliedern. in denen sich Männer darüber austauschen, wie sie Frauen, auch oft ihre eigenen Partnerinnen, mit K.O.-Tropfen bewusstlos machen und vergewaltigen. Was ist für Sie vor diesem Hintergrund das Besondere an dem Fall Pellicot?
Der Fall Pellicot hat geschafft, dass man über diese Form von Gewalt weltweit einmal gesprochen hat. Also wir haben den ersten Teil unserer Recherche veröffentlicht, als der Fall Pellicot schon in den Medien war. Und das hat einen großen Unterschied gemacht, glaube ich, weil man verstanden hat, diese Form von Gewalt ist real. Also diese Online-Vernetzung, diesen Austausch, den wir in diesen Gruppen gesehen haben. Also wir haben gesehen, es tauschen sich Leute darüber aus, hier, das ist meine Frau, ich möchte sie betäuben, ich möchte dies oder jenes mit ihr machen. Und sie bekommen dort Tipps und tauschen sich darüber aus, dass das wirklich passiert und nicht irgendwie Teil nur wäre von irgendeinem Kriminalroman oder irgendetwas, was man sich kaum vorstellen kann. Das hat dieser Fall ganz klar gemacht. Und die Entscheidung von Gisèle Pellicot, diesen Prozess auch öffentlich führen zu lassen und der Öffentlichkeit diese Einblicke zu geben, hat, glaube ich, einen riesen Einfluss auch darauf gehabt, wie unsere Recherche am Ende wahrgenommen wurde. Nämlich, dass verstanden wurde, wir sprechen hier nicht über Fantasien oder irgendetwas, sondern über reale Gewalt.
Meine Geschichte gehört nicht nur mir, sie gehört allen Opfern, hat Gisèle Pellicot gesagt. Und sich damit ja tatsächlich nach ihrem Martyrium der Vergewaltigung auch noch den öffentlichen Prozess zugemutet, heute dann ihre Autobiografie vorgelegt. Eine Kommentatorin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat am Wochenende geschrieben, Gisèle Pellicot habe damit einen Raum geschaffen, in dem, Zitat, eine Gesellschaft sich selbst beim Wegsehen zusehen musste. Frau Roack, wie sehr hatte die französische Gesellschaft bis dahin weggesehen, wenn es um Vergewaltigung und sexuelle Gewalt an Frauen ging?
Also die französische Gesellschaft, wie allen Gesellschaften, hat weggeschaut und schaut weiterhin weg. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass diese Geschichte ist ein Schritt nach vorne. Was ich aber auch teilweise kritisch sehe, ist die Ikonisierung von Gisèle Pellicot, vor allem, wo sie auch zu der Unsichtbarmachung von sexualisierter Gewalt beigetragen hat, als die Mutter von Caroline Darian, also ihre Tochter, die auch sexuelle Gewalt erfahren hat von dem Vater, und die Mutter, Gisèle Pellicot, hat eben zu dieser Unsichtbarkeit und dieser Normalisierung der Gewalt beigetragen. Sie hat ihre Tochter keinesfalls unterstützt und das bleibt aus der Geschichte. Das heißt, wir sehen, dass ihre Tochter sie unterstützt hat, dass diese Sichtbarkeit auch medial sehr wirksam war, was auch sehr gut ist und wichtig. Und andererseits sollten wir eben uns nicht auf diesen Fall übermäßig fokussieren. Also das verdient definitiv Aufmerksamkeit. Und andererseits sollten wir schauen, dass unser Justizsystem in Frankreich, genauso wie in Deutschland, überhaupt nicht effizient ist für die Strafbarkeit von solchen Taten, dass die Justiz immer noch eben auf der Seite der Täter bleibt, dass viele Opfer und viele Überlebenden werden nach wie vor nicht geglaubt. Also deshalb, ja, sie hat dazu beigetragen, dass wir mehr zuschauen, aber ich glaube ein Stück weit, dass die Ikonisierung dazu beigetragen hat, mehr als eben die strukturelle, systemische Perspektive, also Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt als System, weniger als Sie als Person.
Also habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie sagen auch, dass Victim Blaming, also dass dem Opfer einer Vergewaltigung die Schuld gegeben wird, das setzt sich nach wie vor fort?
Auf jeden Fall. Das setzt sich nach wie vor fort. Und jetzt in dem Fall von Gisèle Pellicot muss man auch sehen, dass diese Ikonisierung auch ganz gut passt, weil sie eben auch dem Bild des guten Opfers in Anführungsstrich entspricht. Und deshalb kann sie auch gehört werden. Sie kann sich sehr gut ausdrücken. Sie kommt aus der Mittelschicht. Es gibt viel Anschlussfähigkeit für Identifikation. Was nicht immer der Fall ist für anderen Opfern und Betroffenen von sexualisierter Gewalt, etwa zum Beispiel Frauen mit Behinderungen oder Migrantinnen oder Sexarbeiterinnen oder Kinder. Deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, dass Victim Blaming und eben das Opfer nicht geglaubt wird, nach wie vor System hat.
Wie sehen das die anderen, Frau Beer? Also wie ist das in Deutschland? Wie nehmen Sie das hier wahr mit dem Victim Blaming?
Das war nicht so Teil meiner Recherche, aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, wenn wir darüber reden, die Scham muss die Seite wechseln oder die Scham hätte vielleicht in manchen Punkten schon die Seite gewechselt, dass wir bei der Recherche zum Beispiel gesehen haben, in dem Netzwerk selbst, als dieser Fall groß wurde, man hat Gisèle Pellicot in den Medien gesehen, man hat darüber gehört, was ihr angetan worden ist, und wir haben erstmal damit gerechnet, dass womöglich in diesem Netzwerk von Menschen, die sich darüber austauschen, wie man Frauen betäuben, vergewaltigen kann, die solche Aufnahmen teilen, sich vielleicht manche jetzt auch fragen,
oh Gott, bin ich jetzt als nächstes dran? Ermitteln die vielleicht gegen mich? Vielleicht anfangen, Sachen zu löschen? Was wir allerdings in dem Netzwerk festgestellt haben, war, dass Leute ganz aktiv danach gefragt haben, nach Inhalten mit Giselle Pellicot, gefragt haben, wer hat die Aufnahmen? Wer kann die hier teilen? Wer kann da irgendwie drankommen? Also diese Scham haben wir dort zumindest nicht wahrgenommen.
Also dieses Victim-Blaming, vielleicht an Sie, Herr May, nochmal die Frage, dem Opfer die Schuld zu geben, dem weiblichen Opfer die Schuld zu geben. Inwiefern hat das aus Ihrer Perspektive was mit männlichem Selbstverständnis zu tun?
Naja, das ist eine typische Abwehrstrategie, eine der machtvollsten, mächtigsten Abwehrstrategien in patriarchalen Verhältnissen, in männlichen Monokulturen. Wir müssen mit Männern erstmal über Privilegien sprechen, allein, dass diese Privilegien für Männer so unsichtbar sind. Ich erlebe das immer wieder, dass man selbst in einem Raum voller hochprivilegierter Männer keine Antwort darauf bekommen wird, was genau männliche Privilegien sind. Und weshalb wir Männern erstmal klar machen müssen, dass das größte Privileg für Männer eben Männerbünde sind, Männernetzwerke, männliche Gewaltkulturen, Missbrauchskulturen. Also mit Männern über diese Gewaltkulturen, über ihre Privilegien sprechen und darüber, warum das für Männer so unsichtbar sind, bedeutet vor allem darüber zu sprechen, warum diese Männer nicht teilnehmen. Warum sehen wir Männer an diesen Diskursen nicht? Wo sind die alle?
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, das Vergewaltigen als männliches Privileg, also da ist irgendwas schräg, habe ich das Gefühl.
Das Vergewaltigen ist natürlich kein Privileg, sondern die Abwehrstrategien sind die Privilegien. Und Vergewaltigung, Missbrauch, männerbündische Strukturen und so weiter, das sind typische Abwehrstrategien von Männern. Was ich von Männern in dem Punkt dann immer höre, ist, dass die immer, ja, aber nicht alle Männer, dass man im Grunde sagt, hey, ich bin nicht Teil des Problems, ich bin eben nicht toxisch. Und da hilft es Männern zum Beispiel, diese Gewaltpyramide zu zeigen, diese Femizidpyramide und zu sagen, hey, hier ist das Fundament und im Alltag arbeiten wir alle daran mit, wenn wir unsere männlichen Freunde bei sexistischen Witzen nicht herausfordern und wenn wir häusliche Gewalt nicht ansprechen, dann halten wir im Grunde das Fundament aufrecht, in dem nach oben hin solche Femizide und solche Missbrauchskulturen aufrechterhalten werden im Patriarchat.
Also im Pellicot-Prozess ist es ja wieder und wieder passiert, dass die 50 Mittäter von Dominique Pellicot behauptet haben, Giselle Pellicot hätte eingewilligt. Sie haben versucht, aus den Videos, in denen sie wie tot auf dem Bett lag, angebliche Bewegungen zu detektieren, die auf eine Zustimmung hindeuten. Zum Teil haben sie sogar gefälschte Videos vorgelegt, in denen eine andere Frau, die Giselle Pellicot sehr ähnlich sieht und nackt auf der Schaukel im Garten abgelichtet wurde, zum Beweis für ihre angeblich exhibitionistischen Neigungen herangezogen wurde. Wie erklären Sie dieses Verhalten?
Ganz am Anfang vom Prozess, also schon vor mehreren Jahren, bevor es medial auch sehr sichtbar war, haben die Täter, also einer der Täter, meinte, das ist jetzt keine Vergewaltigung, weil der Mann einverstanden war. Und da sehen wir ganz klar, dass es immer noch ein tiefsitzender Muster ist oder so ein Glauben, dass der Körper der Frau ihr nicht wirklich gehört, sondern dem Mann. Und das knüpft für mich an das napoleonische Gesetzbuch, Zivilgesetzbuch von 1804, wo er sagt, Frauen und Kinder gehören dem Mann genauso wie Apfel und Apfelbaum dem Bauer gehören. Und da sehen wir tatsächlich, dass es immer noch sehr präsent ist in unserer Gesellschaft. Also wenn eine Frau zum Beispiel sagt, nein, ich bin nicht interessiert, wenn ein Mann in einer Bar sie anspricht und anstatt dessen sagt, nein, ich bin schon vergeben, dann ist es viel effizienter als Ausrede. Und deshalb glaube ich, dass dieser manufactured consent, nämlich zu zeigen, dass die Opfer sexualisierter Gewalt das doch gewollt haben, ist auch eine Taktik. Das ist eine sehr alte patriarchale Taktik, die uns zeigt, eigentlich, das kann gar keine Vergewaltigung sein. Nein heißt eigentlich ja. Irgendwie wollte sie das auch.
Frau Peer, wie erklären Sie das Verhalten, also was ich gerade vorhin zitiert habe?
Also was mir sehr stark aufgefallen ist, auch im Pellicot-Fall, war, dass auch immer wieder die Frage aufkam, ja, hat sie wirklich nichts gemerkt? Also wir sprechen hier davon, in ihrem Fall, es gibt die Videoaufnahmen davon, es gibt die Belege darüber, dass hier Medikamente eingesetzt wurden zu sehr starker Sedierung und trotzdem werden diese Fragen immer wieder aufgebracht. Ich habe heute erst zu dieser Buchveröffentlichung so einen Kommentar gelesen. Ja, angeblich hat sie nichts gemerkt. Also da wird diese Verantwortung für das, was passiert wird, auf einmal weggeschoben von den eigentlichen Tätern hin zu der Frau, die doch irgendwie doch etwas bemerkt haben soll im Zustand der absoluten Sedierung. Und das ist einer der Punkte und auch einer der Sachen, die sehr oft auch besprochen wurden öffentlich. Welche Symptome gab es da? Und das mag auch wichtig sein, gerade für Medizin. Medizinisches Personal, Personal, solche Dinge zu erkennen. Aber man führt da eigentlich die Diskussion, finde ich, an einer falschen Stelle. Weil worüber man meines Erachtens viel mehr sprechen müsste, ist nämlich das, wie es die Täter geschafft haben, sich zu vernetzen, online zu vernetzen, sich darüber auszutauschen, dann zu sagen, hier und da treffen wir uns, hier planen wir diese Tat, hier ist die Frau dann zu Hause und du kannst vorbeikommen. Eigentlich müsste man sich fragen, wären nicht das eher die Ansatzpunkte gewesen, um solche Verbrechen dann auch frühzeitig aufzuklären und nicht die Frau, die dann in diesem Zustand etwas merken sollte.
Frau Roig, Sie sprachen an die juristische Situation und wir haben über diese Einwilligung oder Nicht-Einwilligung gesprochen. Also tatsächlich ist ja juristisch in Frankreich nach dem Fall Pellicot etwas passiert, insofern als dass das französische Parlament die Nur-Ja-heißt-Ja-Regel beschlossen hat. Ist das ein Fortschritt für Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt werden?
Ja, das ist ein Fortschritt, dass also Ja heißt Ja-Regelung auf jeden Fall zeigt, dass zum Konzept der Zustimmung sich etwas bewegt, dass es jetzt im Vergleich zu den letzten 20, 30, 40 Jahren vielleicht Hoffnung gibt für Überlebenden und Opfer sexualisierter Gewalt. Und in dem Fall von Gisèle Pelicot wird auch gezeigt, dass viele Straftaten, also sexuelle Straftaten, können auch vergessen werden. Jetzt in ihrem Fall, wenn sie sediert wird, es hätte sein können, dass sie sich gar nicht daran erinnert. Also, und wie viele Frauen sind auch noch betroffen davon? Also das sind noch Punkte, die im Justizsystem noch verschärft werden können.
Ja, und es ist ja auch nur durch Zufall entdeckt worden im Prinzip, ja, weil ihr Mann halt diesen Frauen im Supermarkt unter den Rock fotografiert hat und so hat sich dann die Lawine aufgebaut. Aber nochmal zu dem Punkt, was genau verändert dieses nur Ja heißt Ja?
Was es jetzt verändert, ist es eine aktive Zustimmung. Mhm. Und davor war das eine passive Zustimmung. Das heißt, Nein heißt Nein. Es müsste natürlich Nein gesagt werden, aber das war auch eher so eine passive Rolle und es gab auch mehr Platz für Interpretation und jetzt, wenn also Ja heißt Ja, also es muss eine aktive Zustimmung geben und das heißt, es ist schwieriger, eben über den Willen der Betroffenen auch hinauszugehen und tatsächlich die Beweisleistung bleibt auch das Gleiche und das ist auch ein Problem, finde ich. Wir sollten uns auch darüber beschäftigen, inwiefern diese Unschuldsvermutung auch sehr, sehr schwer wiegt in Fällen von sexualisierter Gewalt. Also, dass wir darüber reflektieren sollten, wie sie bisher benachteiligt wurden von der Justiz.
Frau Beer, in Deutschland gilt nach wie vor Nein heißt Nein. Was bedeutet das konkret?
Was wir sehen konnten in den Fällen, die jetzt auch vor Gericht gelandet sind, die wir in der Recherche weiterverfolgt haben, dass es da, wenn die Frau nicht bei Bewusstsein ist, bei uns schon eine Rechtslage gibt, mit der man arbeiten kann. Also da kam es auch jetzt zu Urteilen, zum Teil noch nicht rechtskräftig. Was aber natürlich so ist, ist, dass es manche Sachen noch nicht so rechtlich abgedeckt sind. Zum Beispiel Vergewaltigungsaufnahmen, auf denen erwachsene Frauen zu sehen sind. Da ist der Besitz in Deutschland nicht per se strafbar. Da gibt es jetzt gerade Diskussionen darüber. Da wird im Bundesjustizministerium geprüft, ob das geändert werden soll. Also auch in Deutschland sehen wir auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf an manchen Stellen.
Also K.O.-Tropfen sind in Deutschland, glaube ich, seit November 2025 verboten, aber eben der Besitz von Vergewaltigungsvideos noch nicht.
Die Verbreitung ist nochmal ein anderes Thema, aber der bloße Besitz, ja. Mhm. Und wenn es um K.O.-Tropfen geht, nur weil etwas verboten ist, heißt es ja nicht, dass man nicht mehr drankommt. Es ist auch so, dass natürlich sich überlegt wird, auch in solchen Netzwerken, wie kommt man an solche Substanzen? Wir haben im Zuge der Recherche dann ein Mittel bestellt, das immer wieder erwähnt wurde in den Gruppen, das funktionieren sollte und das haben wir bestellt und das kam auch tatsächlich an und haben das im Labor testen lassen. Und bei dem ersten Standardtest, den man eigentlich so anwendet eben für K.O.-Tropfen, war nichts auffällig. Also da wäre dieses Mittel gar nicht aufgefallen. Wir haben das dann nochmal besser testen lassen, also wirklich auf alles Mögliche. Und dann kam raus, dass in diesem Mittel ein Tiernarkosemittel drin war, ein Designerbenzodiazepin und auch ein Mittel gegen Erbrechen. Und all das wäre in einem Standardtest gar nicht erst aufgefallen. Und dazu kam, dass dieses Mittel, das wir da bestellt haben, auch gar nicht als K.O.-Mittel verschickt wurde, sondern getarnt als Haarpflegeprodukt. Das heißt, der Toxikologe hat uns dann auch nochmal eingeordnet, bei einer Hausdurchsuchung ist es dann eher unwahrscheinlich, dass jemand so ein Mittel findet. Und da hieß es dann auch, dass man Standardtests womöglich jetzt nochmal überdenken sollte.
Also vielleicht noch zur Erklärung, ist eigentlich logisch, aber Sie haben das natürlich undercover bestellt während Ihrer Recherchen zu diesem Vergewaltiger-Netzwerk.
Genau.
Herr May, wenn Sie das so hören, alles über die K.O.-Tropfen, über den Einsatz, das, was die Frau Beer jetzt gerade gesagt hat, was macht das so mit Ihnen?
Naja, das zeigt deutlich, dass diese Leerstelle, von der Emilia Roig auch gesprochen hat, das ist eben die größte Leerstelle auch in unserem, man muss ja wirklich sagen, dass wir ein sehr männlich dominiertes Rechtssystem immer noch haben und eine sehr männlich dominierte Rechtsprechung. Dass die größte Leerstelle ist, dass die meisten Männer sich an dem Diskurs nicht beteiligen. Und was man aber sehen kann, was sich durch solche Fälle immer wieder verändert, ich habe den Eindruck, dass diese Fälle wie die Epstein-Files oder die MeToo-Debatte damals und auch die neue Dunkelfeld-Studie bringt neue Zahlen ins Spiel zu häuslicher Gewalt in Deutschland. Also diese ganzen Zahlen und Fälle, die beschleunigen eigentlich so einen Diskurs, der seit der MeToo-Debatte, würde ich sagen, dafür gesorgt hat, dass Männerrunden eben nicht mehr im Verborgenen bleiben. Also man kann schon sehen, dass männliche Machtdynamiken, Femizide, Misogynie, Sexismus, dass das alles sichtbar gemacht wird. Natürlich vor allem leider von Frauen und queeren Menschen und eben nicht von Männern, aber als männliche Gewalt erkannt und benannt wird. Das war vor der MeToo-Debatte anders. Da ist es kaum mal jemandem aufgefallen, wenn jetzt nur Männer auf einem Bild bei der Sicherheitskonferenz in München zu sehen waren. Aber jetzt mittlerweile wird es sofort problematisiert und bemerkt, gesamtgesellschaftlich und angesprochen. Die Diskussion über Männlichkeit hat ein enormes Tempo aufgenommen. Die Kritik an Männlichkeiten hat ein enormes Tempo aufgenommen. Und jetzt müsste man das natürlich auch strukturell irgendwie verankern, dass Männer mehr und mehr in die Verantwortung genommen werden müssen und hier teilnehmen müssen. Auf Bundesebene bräuchte es wahrscheinlich sowas wie ein Bundeskartell für patriarchalen Machtmissbrauch. Dass wir einfach so eine Art Lobbywatch für männerbündische Gewalt installieren und vor allem die Männer hier in die Verantwortung nehmen.
Der Fall Pellicot hat die Scham die Seite gewechselt. Das ist unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Männerforscher Christoph May, mit der Investigativjournalistin Isabel Beer und mit der Feministin, Autorin und Aktivistin Emilia Roig. Christoph May hat jetzt diesen Bewusstseinswandel angesprochen, den er wahrnimmt. Jetzt mal darauf geschaut, Frau Beer, Sie haben diese umfangreiche Recherche gemacht zu diesem internationalen Vergewaltigernetzwerk, Stichwort strukturell verankern. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Justiz- und Strafverfolgungsbehörden gemacht, nachdem Sie dieses Netzwerk in Telegram Chatgruppen und auf Pornoseiten aufgedeckt hatten?
Also für uns war relativ schnell dann klar, als wir in diese Chatgruppen hineinkamen, dass wir wissen müssen, weiß die Polizei davon? Wir haben dann Presseanfragen an die Ermittlungsbehörden gestellt, ihnen auch Einladungslinks zu den Gruppen geschickt, damit die sich selbst ein Bild machen können, falls sie das noch nicht kennen, und haben dort auch auf einzelne Nutzer nochmal hingewiesen. Es ist so, dass dort zwei Mails am Ende verschwunden sind und das dazu geführt hat, dass in einem Fall über ein Jahr lang nicht ermittelt worden ist. Und
wirklich
die
verschwunden oder?
Es laufen noch Ermittlungen und zwei Mails sind auf jeden Fall nicht mehr auffindbar, was dazu geführt hat, dass eben ein Jahr verstrichen ist, bis dann wirklich Ermittlungen eingeleitet wurden und die betroffene Frau in der Zwischenzeit weiter betäubt und vergewaltigt worden ist durch ihren Ehemann.
Also eine unzureichende Reaktion auf das, was Sie durch Ihre Undercover-Recherche herausgefunden haben?
Ich denke, es ist so, man muss sehen, es ist jetzt seit dieser Fehler auch bekannt, dass die Polizei Hamburg hat auch gesagt, man übernehme jetzt Verantwortung für diesen Fehler. Man habe sichergestellt, dass sich so etwas nicht noch einmal wiederholen könne und dass auch immer mehr angefangen wird, in diesem Feld zu ermitteln. Also, dass immer mehr Fälle aufkommen von eben genau solchen Taten, Betäuben, Vergewaltigen, meist von Frauen im direkten Umfeld dieser Männer und auch vom Aufnehmen von Videos von diesen Taten, die dann wiederum zum Teil eben auch online verbreitet werden. Also sei es jetzt in Chatgruppen, aber auch zum Teil auf Pornoseiten. Und was natürlich man sich auch fragen kann, ist, diese Netzwerke haben sich zum Teil ja relativ offen auch gebildet. Das heißt, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Darknet-Netzwerken, sondern vom ganz normalen Internet, zum Teil eben auch über Pornoseiten, wo so eine Vernetzung stattgefunden hat, wo Videos wie diese hochgeladen worden sind. Und trotzdem konnten diese Nutzer über Jahre zum Teil einfach weitermachen und weiter diese Dinge hochladen, ohne dass ihnen erstmal was passiert wäre in Form von, da steht auf einmal einmal die Polizei vor der Tür.
Also Frau Reuk, der Bewusstseinswandel, von dem Christoph May gesprochen hat in Bezug auf die Öffentlichkeit durch Hashtag MeToo, durch jetzt auch die Epstein-Files, durch den Fall Gisèle Pelicot, nehmen Sie das auch so wahr? Also es gab ja zumindest in der Berichterstattung über den Pelicot-Prozess die Tendenz, Dominique Pelicot doch eher als Monster darzustellen. Also als einen besonders schlimmen Einzelfall.
Ja, absolut. Deshalb, also ein Bewusstseinswandel gibt es. Ich glaube, es ist so, unser Bewusstsein wandelt die ganze Zeit. Also deshalb, also zu behaupten, dass es genauso bleibt wie vor 3 Jahren, ist auch nicht richtig. Aber es hält sich in Grenzen. Und dann müsste man schauen, ob es Konsequenzen hat. Also das heißt, was ist die Konsequenz von diesem Bewusstseinswandel? Und was ich sehe, ist eine gewisse Apathie, also eine Art Hilflosigkeit und auch so eine kollektive Dissoziation. Würde ich das so beschreiben.
Was heißt nicht das?
Das heißt, dass wir kollektiv nicht in der Lage sind, uns mit Wut, mit schwierigen Emotionen, mit Trauer, mit Traurigkeit, mit Frust in Verbindung zu setzen. Und ich erkläre mir das, weil sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft muss geheim bleiben. Das heißt, wir werden alle sozialisiert in einer Art, die uns auch immer wieder beibringt, diese Taten zu normalisieren, zu verharmlosen, zu verstecken, dass es eben so ein Schweigen drumherum geben soll. Und wenn sie jetzt aufgedeckt werden, aufgezeigt werden, dann gibt es erstmal ein bisschen so etwas zwischen einer Schockstarre und auch eine Loyalität zu dieser Vergewaltigungskultur. Nämlich dass wir das schwierig finden, auch kollektiv uns dagegen zu wehren. Und das zeigt auch, wie verstrickt diese Gewalt ist in der kapitalistischen Welt, also jetzt mit den Epstein-Files, aber auch, dass die patriarchale Macht verstrickt ist auch mit der kapitalistischen Macht. Und die Tatsache, dass das Patriarchat beruht auch auf die unbezahlte Arbeit der Frauen, das ist auch eine Art, wie Frauen entmachtet werden. Die Tatsache, dass sie eben nicht an diesem Kapital so einfach kommen, dass sie eben institutionell geraubt werden. Und deshalb, also ja, MeToo und diese Welle an Bewusstsein war da, der Backlash ist aber auch genauso groß. Das ist jetzt nicht zu unterschätzen, eben wie gestiegen die patriarchale Gewalt auch in den letzten 2-3 Jahren auch ist und wie die Straflosigkeit auch um diesen Taten immer noch ein großes Problem ist.
Was genau bezeichnen Sie als Backlash?
Als Backlash, also ich würde sagen, so die Tatsache, dass viele Rechten der Frauen, vor allem in Bezug auf Abtreibung, aber auch mit Bezug auf die Rechten von queeren Menschen, von Transmenschen in den USA, aber auch hier in Europa tatsächlich bedroht sind. Die Tatsache, dass Maskulinisten im Netz auch einen großen Einfluss haben, dass sie wirklich auch ihre Macht auch entfalten mit den jüngeren Generationen, dass es wird jetzt zunehmend auch eine aktive Gewalt auch ermutigt sozusagen oder so gefördert bei den Männern. Das ist eine Form von Backlash, aber auch mit Gesetzen. Also das heißt, in den USA die Tatsache, dass Transmenschen wirklich verfolgt werden, die Tatsache, dass Abtreibungsrechte auch nicht gesichert sind, das ist ein breit gefächerter Backlash, so auf unterschiedlichen Ebenen.
Um das vielleicht auch von Emilia Reuth noch aufzunehmen, zu diesem Backlash ein paar Beispiele zu ergänzen. Wir sehen Männercoaches überall online. Die Manosphere, Andrew Tate und solche Figuren haben dafür gesorgt, dass auf TikTok unsere Jungs und junge Männer mit Frauenhass, mit Frauenfeindlichkeit, sexualisierter Gewalt und so weiter in Kontakt haben, was dazu führt, dass wir zum Beispiel zunehmend Anfragen kriegen von völlig überforderten LehrerInnen, die sagen, dass sie von 15-jährigen Jungs nicht mehr ernst genommen werden, einfach nur, weil sie Frauen sind. Und was auch dazu geführt hat, dass in England jetzt Patriarchatskritik von der ersten Klasse an, also dass Jungs in der Schule über Misogynie aufgeklärt werden müssen. Und ja, wir müssen Jungs so früh wie möglich über Männlichkeit aufklären und über die patriarchalen Strukturen, in die sie hereinwachsen und die sie selber reproduzieren. Also wir müssen die feministisch bilden und erziehen, damit sie eben nicht noch mehr solche Männercoach-roten Pillen schlucken. Also ich rede hier von antifeministischen Männerrechtsbewegungen, Väterrechtsbewegungen, die wieder viel Zulauf haben, die mythopoetische Männlichkeitsbewegung wieder viel Zulauf.
Mythopoetische Männerrechtsbewegung, was ist das genau?
Ja, das sind diese ganzen Männercoaches, die so an den Wald rennen und sich dann so archaische Männlichkeiten wiederbeleben, so der Krieger. Und die sorgen weiter dafür, dass wieder neue Männer da aufspringen und eben entdeckt haben, und das ist, was die alle gemeint haben, dass man Frauenhass zum Geschäftsmodell machen kann. Also das ist das, was Andrew Tate macht, was Maximilian Krah macht, was die ganzen Nachfolger von denen machen. Auch die Tech-Bro-Kulturen gehören auch zu diesen Plattfischen, ne? die ganzen unregulierten Plattformen, von denen wir hier sprechen, auf denen diese Männer eben sich austauschen. auf Telegram und Signal und so weiter. Also, dass man insgesamt sagen muss, ja, dieser Backlash wird vor allem von rechten und konservativen Männlichkeiten vorangetrieben. Wir haben ein globales Männlichkeitsproblem von rechten und konservativen Männlichkeiten. Und wer das jetzt noch nicht verstanden hat, der ist auch leider Teil des Problems.
Und das nehmen Sie auch in Ihren Workshops wahr, dass da Anzeichen von diesem männlichen Selbstverständnis, dieses betont Maskuline und die Frauen zurück an den Herd und so, dass da als Tendenz solche Einstellungen auch vorhanden sind?
Also diese Einstellung haben sie überall da, wo Männer sind. Wir alle sind, wie gesagt, wir alle sorgen dafür, dass wir diese Strukturen aufrechterhalten. Und ja, ich merke das an diesem riesigen Katalog männlicher Abwehrstrategien. Das sind ja Tausende. Und die bekanntesten sind männlich dominierte Räume. Dann haben wir männliche Privilegien als Abwehrstrategien. Gewalt gegen Frauen und queere Menschen. Sexismus. Das sind alles Abwehrstrategien. Wenn das auf eine Gesprächsdynamikebene geht, wie in solchen Seminaren, wenn man über solche Dinge mit Männern sprechen will und die mit den Zahlen vertraut macht, von denen die meisten übrigens noch nie was gehört haben, dann bin ich auch damit konfrontiert, dass Männer dann Dinge sagen wie ja, toxische Männlichkeit, schön und gut, aber es gibt ja auch toxische Weiblichkeit. Was sagen Sie dazu? Also wieder weg vom Thema, weg von sich selbst. Kritikfähigkeit bei Männern ist ein Riesenproblem. Das mündet dann sehr oft schnell auch in so einen Opferdiskurs rein und das ist ein schmaler Grat, sowas auch zu moderieren.
Frau Beer, ich würde Sie jetzt gerne mal wieder reinholen. Also wenn Sie das so hören, woher kommt dieses männliche Selbstbild? Also diese Vorstellung davon, was es heißt, Mann zu sein, seine männliche Sexualität zu leben. Die Philosophin Manon Garcia spricht von einem Kontinuum männlicher Fantasien von Dominanz, Macht und Kontrolle. Trifft es das Ihrer Meinung nach?
Also was wir in diesen Netzwerken beobachten konnten, war auf jeden Fall dieses Fehlen von jemandem, der mal sagt, also das geht jetzt wirklich zu weit. Wenn jemand dort eine Fantasie geäußert hat, irgendwie, ja, am liebsten würde ich noch das und das mit meiner Freundin machen, dann haben andere gesagt, ja, gute Idee oder du könntest auch noch dies oder jenes machen. Also dass da so ein gegenseitiges Anstacheln stattgefunden hat. Es ist auch so, dass es eben einen Austausch gab darüber zum Teil, warum sie das tun. Manche haben dann eben geschrieben, ja zum Beispiel, meine Freundin, meine Frau lehnt diese oder jene Sexpraktik ab. Also wenn man sie betäubt, dann kann man das mit ihr machen. Also solche banalen Sachen haben wir dort zum Teil gelesen. Und es ging auch zum Teil darum, wie man sich ein Opfer auswählt. Dass manche ganz klar geschrieben haben, dass sie das Vertrauen ausnutzen. Also dass sie gesagt haben, hier, das ist eine Frau, die mir vertraut, die niemals auf die Idee kommen würde, dass ich zu sowas überhaupt in der Lage bin. Und sich dann da zum Teil auch drüber lustig gemacht haben. Oder sich ausgetauscht haben, wie kann man diese Symptome, die dann vielleicht doch auftreten, wie kann man die Frau dann Gaslighten, was das doch anderes sein könnte zum Beispiel. Solchen Austausch haben wir da auf jeden Fall auch festgestellt.
Auch im Prozess Pellico haben die verurteilten Männer ja eigentlich durch die Bank geantwortet, meine Frau gab mir keinen Sex, deshalb habe ich die fremde Frau vergewaltigt. Und Dominique Pellico selber hat gesagt, er wolle eine nicht unterwürfige Frau unterwerfen. Und was die Zusammensetzung dieser Täterschaft angeht, da fällt eindeutig auf, dass es sich um ganz normale Männer gehandelt hat. Also darunter waren Friseure, ein Feuerwehrmann, glaube ich, IT-Experten, Journalisten. Und zwar im Alter zwischen 26 und 74 Jahren. Daran anknüpfend stellt sich die Frage, was haben diese Vergewaltigungsverbrechen Dominique Pellicots und dieser übrigen Männer mit dem alltäglichen Geschlechterverhältnis zu tun?
Also ich würde sagen, das hat damit alles zu tun. Also das heißt, die Heterosexualität als politisches Regime in unserer Gesellschaft, also ne, weit über eine reine sexuelle Orientierung, sondern als ein Organisationsprinzip unserer Gesellschaft, basiert auf die Unterwürfung der Frau, es basiert auf die Dominanz der Männer, es basiert auf die Überlegenheit des Männlichen und die Unterlegenheit des Weiblichen. Und deshalb, also die Vorstellung, dass Vergewaltigung und patriarchale Gewalt nur von Monstern ausgeht, nämlich von Monstern oder von Kranken, also die psychisch Kranken, die Verrückten oder die Monstern, ist eine Trope, die eben das Patriarchat auch aufrechterhält. Das heißt, wir sehen, dass die patriarchale Gewalt immer wieder, und statistisch gesehen, aus die normalsten Männer der Welt kommen. Die kommen aus unseren Vätern, unseren Onkeln, unsere Mitarbeiter. Sie kommen aus unseren Brüdern, unseren Freunden, Partnern. Also das heißt, da sind eben Männer in der Gesellschaft, die das Bild eben des normalen Mann darstellen und sich deshalb auch abgrenzen von den wahren gewalttätigen Männern. Und jetzt die letzten Monaten, also mit den Epstein-Files, mit Pellico, ist jetzt klar, nein. Also das gehört eben unserer Gesellschaft und eben den ganz normalen Männern.
Aber nicht jeder ganz normale Mann ist ein Vergewaltiger.
Nein, aber alle Vergewaltiger sind Männer.
Also es gibt ja auch Frauen, die vergewaltigen. Ich glaube, man muss sich halt nur mal die Statistik anschauen, was die Zahlen sagen. In den Netzwerken, in denen wir waren, ist es natürlich so, man kann nicht bei jedem Nutzer sagen, welches Geschlecht hat diese Person. Aber von den Videos, die wir gesehen haben, waren das fast ausschließlich Männer. Und bei den Betroffenen fast ausschließlich Frauen. Das ist was wir auf jeden Fall bei der Recherche so gesehen haben. Es wurde da auch ganz klar gesagt, das sind die Sachen, die wir hier gerne sehen wollen in den Videos. Wir wollen hier bewusstlose Frauen sehen. Das wurde in den Gruppen auch so kommuniziert. Und was auch auffällig war, ist, dass bevor der Fall Pedicot auch so groß wurde, bevor es diese gesellschaftliche Debatte gab, dass sehr viel oft darüber gesprochen wurde, man muss aufpassen in der Disco, dass einem niemand was untermischt. Also dass es so war, vor allem der Fremde ist die Gefahr. Da muss man aufpassen auf sein Getränk. Und natürlich stimmt das, ne? Also dass in Discos und Clubs, dass da solche Übergriffe passieren. Und gleichzeitig aber hat der Fall Pedicot sehr klar gezeigt, dass eben auch zu Hause ein Ort ist, und das ist eigentlich gar nicht so überraschend, weil wir wissen alle, dass es häusliche Gewalt gibt und dass es ein riesiges Problem ist, aber dass zu Hause eben auch ein Ort ist von dieser Form von Gewalt. Und dass da es besonders schwierig ist, diese Form von Gewalt, für die Opfer diese Form von Gewalt überhaupt zu erkennen. Weil man muss sich vorstellen, das hat man im Fall Pedicot gesehen, das sind Symptome, die einem dann auffallen, die man gar nicht zuordnen kann. Und wer kommt auf die Idee, wenn man morgens aufwacht, es geht einem nicht gut, man hat vielleicht Kopfschmerzen, irgendwelche anderen Symptome, wer kommt da auf die Idee, die Person, die ich am meisten liebe, mit der ich seit Jahren mein Leben verbringe, hat mich jetzt wahrscheinlich betäubt und vergewaltigt. Also das ist sehr wahrscheinlich nicht der Gedanke, den man in dem Moment hat.
Ich möchte nochmal zurück drauf kommen zu dieser Statistik. Und tatsächlich, es gibt Frauen, die vergewaltigen. Andererseits, ich glaube, es ist sehr wichtig und wir müssen wirklich vorsichtig sein mit den Ausnahmen und immer wieder so drauf sozusagen, ja, nicht alle Männer etc., weil es verblendet auch ein wichtiger Element, nämlich, dass alle Männer von der patriarchalen Gewalt profitieren, auch wenn sie nicht aktiv daran teilnehmen. Und das ist ganz wichtig, weil wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, wo Frauen, also Menschen, die als Frauen sozialisiert werden oder queere Menschen, wachsen auf mit einer ständigen Angst vor Vergewaltigung, die wir so tief verinnerlichen, dass wir auch nicht mehr merken, dass wir diese Angst auch ständig haben. Und die patriarchale Gewalt setzt sich auch durch diese Angst. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, ne, wenn wir sagen so, ja, nicht alle Männer, aber das Problem ist, dass dieses Bild und dieses Bild des normalen, guter Vater etc. hindert uns daran, eben die Gewalt da zu sehen, wo sie stattfindet. Weil das Haus, also zu Hause, ist der gefährlichste Ort, statistisch gesehen, für Frauen und für Kinder.
Herr May, in Ihren Kursen sind da auch Männer, wo Sie sagen würden, das sind ganz normale Männer in Ihren Kursen?
Mich interessiert nicht die Männer, die vor mir sitzen, in normal oder Monster einzudrücken, weil das ist nicht sinnvoll, sondern wir müssen den Männern klar machen, dass wir alle das Problem sind und dass wir alle diese Strukturen aufrechterhalten und, wie Emilia Rüegg ganz richtig gesagt hat, davon profitieren, und zwar wie nie zuvor. Und gleichzeitig zu sehen, dass Männer dann in weitere Abwehrstrategien gehen und von männlichen Einsamkeitsepidemien sprechen, aber eben nicht über die wahren Epidemien wie Femizide und Sexismus und häusliche Gewalt. Darüber gehe ich mit den Männern in unseren Seminaren ins Gespräch. Ich will aber auch sagen, dass wir das vermeiden, nur mit Männern zu arbeiten. Für uns ist enorm wichtig, mit gemischten Gruppen zu arbeiten, weil eben die Flinter-Perspektive mit im Raum sein muss. Also die Perspektive der Frauen und queeren Menschen muss mit im Raum sein. Und dann ist es eben die Herausforderung, dafür zu sorgen als Moderator, dass die Flinter-Personen ihre Erfahrungen teilen können, wenn sie das möchten. Und ich bin dankbar für jede Flinter-Person, die überhaupt noch Lust hat, in solche Seminare zu kommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ohne die geht es eben auch nicht. Und um dann eben darauf zu achten, dass die Flinter-Personen nicht diese Veränderungsarbeit noch übernehmen oder diese Emotionalarbeit für die Männer im Raum, sondern die Männer müssen die Lösung liefern und die Männer müssen diese Scham annehmen. Und die Männer sollten, warum habe ich das bis heute nicht erlebt, dass zu solchen Zahlen, wenn wir über solche Zahlen, über Dinge wie hier sprechen, die Männer, bis heute ist kein Mann mal aufgestanden, hat sich betroffen gezeigt oder sich entschuldigt oder sowas bekomme ich nicht zu sehen. Was wir stattdessen zu sehen bekommen, ist Abwehr und nicht darüber sprechen wollen, sich rausschweigen, blockieren und so weiter. Es ist super schwierig, mit Männern über die konkreten Zahlen und über ihren eigenen Sexismus, über ihre eigenen Gewalt in Beziehungen und so weiter ins Gespräch zu kommen.
Wie alle Vergewaltigungsopfer habe ich mich fürchterlich geschämt. Das ist wie eine doppelte Strafe, die sich die Opfer selbst auferlegen. Diese entsetzliche Scham, hat Gisèle Pélicaud jetzt auch noch mal am Wochenende im Interview mit dem Spiegel gesagt. Und sie fordert eben, dass die Scham die Seite wechseln müsse. Und über unserer Sendung steht ja auch die Frage, hat die Scham die Seite gewechselt? Wie lautet denn Ihre Antwort?
Also ich wage es zu sagen, nein. Also wir sehen, dass also die Scham steht in der Luft jetzt gerade. Also das heißt, Opfer und Überlebenden lehnen die Scham ab und das ist erstmal ein sehr, sehr guter Schritt und das ist richtig so. Aber ob die Scham dann bei den Tätern gelandet ist, das bezweifle ich tatsächlich, weil ich sehe jetzt keinen Aufschrei seitens der Männer. Ich sehe auch eben seitens der Täter auch nicht wirklich weder Reue noch Scham. Und deshalb würde ich sagen, im Moment ist es eine Frage, Scham steht in der Luft. Es wird immer auch ein bisschen bei den Opfern, bei den Überlebenden bleiben. Also ich bin selbst Überlebende von kindessexuellem Missbrauch und kann wirklich sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, einfach aus reiner Entscheidung zu sagen, nein, also ich lehne die Scham ab, aber das kann eine politische Stellung sein, tatsächlich zu sagen, so ja, wir arbeiten daran, dass es eben anders wird. Aber es muss noch viel getan werden und wir müssen auch mit den jüngeren Generationen arbeiten, damit eben solchen Taten als schambehaftet gesehen werden, dass es jetzt nicht verharmlost oder bagatellisiert wird oder dass es immer wieder Ausreden gibt, um die Schuld von sich wegzuschieben.
Ganz gut in dem Zusammenhang fand ich nochmal ein Zitat der Philosophin Manon Garcia, die in ihrem Buch Mit Männern leben, Überlegungen zum Pélicaud-Prozess geschrieben hat. Zitat, was den Vergewaltigungsprozess von Mazan zu einem im historischen Sinne großen Prozess macht, ist, dass er der ausschließlichen Hoffnung auf die Strafjustiz ein Ende setzt. Kein Strafwesen werde umfassend mächtig und effizient genug sein, damit Männer aufhören zu vergewaltigen. Dem Strafprozess müsse ein Gesellschaftsprozess folgen. Frau Beer, wie müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass Männer nicht zu Tätern werden?
Ich denke, als erstes ist ja mal wichtig zu sehen, es gibt solche Netzwerke. Also gerade wenn wir jetzt über diese Form im Pélicaud-Fall sprechen, man hat gesehen, es fand diese Vernetzung statt. Und es ist so, dass es Ansatzpunkte gibt, solche Dinge auch zu erkennen und womöglich auch präventiv weitere Taten dann zu verhindern, indem man eben solche Netzwerke unterwandert, zum Beispiel auch Ermittlungsbehörden, und dann auch zerschlägt und eben schaut, was können wir dort rausfinden. Also ich denke, das ist ein Teil von dem Ganzen, dass man sich klar macht, wie gehen Täter vor, wo halten sie sich auf, wo tauschen sie sich aus und da eben schaut, wie kann man dann weiter dagegen vorgehen.
Was sagen die anderen, Herr May?
Ja, sie müssen an erster Stelle mit Männern über Männerbünde sprechen, über eben männliche Machtkulturen, Gewalt, Missbrauchskulturen und die Frage stellen, wie können wir als männlich sozialisierte Person, wie können wir männliche Monokulturen erkennen? Warum sind die für uns so unsichtbar? Warum merken wir das oft nicht, wenn wir in männlich dominierten Umgebungen sind? Wie können wir die hinter uns lassen, ihre aufbrechen? Wie können wir das ansprechen? Das zweite Thema, was aber auch wichtig ist, ist eben nicht diese strukturelle Ebene, sondern ja, wir müssen über männliche Repräsentationsmacht sprechen. Also den wenigsten Männern ist bewusst, dass sie vor allem Männer konsumieren tagtäglich. Literatur, Serien, Filme, Musik und so weiter. Das größte Problem ist, dass die wenigsten Männer weibliche und queere Vorbilder haben. Und also die Frage da, wie kann man seinen männlich dominierten Medienkonsum umstellen auf weibliche und queere Produktion? Und natürlich mit diesen beiden Themen versuche ich die Basics zu legen in den Seminaren, um dann auf kritische Männlichkeit zu sprechen zu kommen, also auf die Praxis sprechen zu kommen, das anzuwenden und zu sagen, hey, wie sieht's bei euch aus mit Job, Familie, Freunde, Sport und so weiter? Was können wir hier als Männer tun, um uns 24/7 selbstkritisch und feministisch zu verhalten? Und dann geht's eben um Fußball, da geht's um Care-Arbeit, Erziehungsarbeit und so weiter. Und immer auch wieder um männliche Gewaltkulturen und Missbrauchskulturen.
Frau Roig, Sie haben das letzte Wort. Also wie müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass Männer nicht zu Tätern werden?
Ich glaube, das geht um eine Identität, nämlich im Patriarchat ein Mann zu sein, heißt keine Frau zu sein, weil Frauen als unterlegen betrachtet werden. Und das heißt, die ganze Identität basiert auf einer Form von Dominanz und Gewalt, nämlich weil ein Mann zu sein heißt eben auf Frauen zu herrschen, auf Frauen und Kinder zu herrschen. Und deshalb ist es wichtig, im kleinsten Alter unsere Kinder so zu erziehen, dass sie diese Hierarchie und diese Entwertung der weiblichen Sphäre und der Weiblichkeit nicht verinnerlichen. Also sowohl für sich als auch gesellschaftlich. Das heißt, dass kleine Jungs wachsen auf mit enormem Druck, eben eine Art von Männlichkeit zu performen und zu verkörpern, die ihnen teilweise auch wirklich nicht gut tun. Und solange wir nicht so früh anfangen, dann wird sich diese Form von Männlichkeit verbreiten, sie wird aufrechterhalten und sie wird sich in Taten verwandeln. Das heißt, dass Vergewaltigungen sind keine Fehler, da sind jetzt keine Randprobleme, da sind Beiprodukten von Patriarchat und dafür genau müssen wir unsere Jungs anders erziehen, ihnen zeigen, sie dürfen alle sein, sie müssen jetzt nicht einen ganzen Teil von sich abschneiden, aber das ist ein langer Weg, aber es ist nicht unmöglich.
Der Fall Pellico hat die Scham die Seite gewechselt. Darüber haben wir diskutiert in diesem Forum in SWR Kultur mit der Feministin und Autorin Emilia Roig, mit der Investigativjournalistin Isabel Beer und mit dem Männerforscher Christoph May. Am Mikrofon war Doris Maul.